Es ist Donnerstag, wir haben den 25.07.2013, 14.48 Uhr, eineinhalb Minuten. Musik hatten wir eben eingespielt von Wolfgang Wolgast. Im Prater sind wir da für ein paar musikalische Takte gewesen. Wir haben heute den letzten Donnerstag im Monat und das bedeutet ja hier bei Radio Das Soll, wir haben jetzt die Kunststunde und zwar mit unserem Galeristen, mit Bernd Fischer und den darf ich bei mir im Studio begrüßen. Freue ich mich sehr drüber. Hallo Bernd, guten
Hallo
Nachmittag.
Hallo Peter.
Bernd, ich kann mich sehr gut erinnern, unsere letzte Sendung, da haben wir uns hier über den Dadaismus unterhalten und zum Abschluss der Sendung hattest du auch schon angekündigt, der Dadaismus wird uns für die heutige Sendung auch noch ein bisschen weiter beschäftigen. Worum wird es denn heute genau gehen?
Ja, es wird um einen Protagonisten des Dadaismus gehen, der aber bis heute in der gesamten Kunstgeschichte eine wesentliche Rolle spielt. Und zwar werden wir heute sprechen über Marcel Duchamp. Ja, liebe Kunstfreunde, also ich komme ja gerade von draußen rein. Es ist heute wirklich ein warmer, sonniger Tag. Aber stellen Sie sich doch mal folgende Szene vor. Es ist Anfang Februar 2007 und das ist ein ungemütlicher und regnerischer Tag. Viele Besucher sind in das Pariser Centre Pompidou gekommen, um sich eine Dada-Retrospektive anzusehen. Ein wesentliches Ausstellungsstück ist das Werk La Fontaine, auf Deutsch Die Quelle von Marcel Duchamp. Wir hatten über dieses Ready-Made in der letzten Sendung, in der wir ja über den Dadaismus sprachen, schon einiges gehört. Vielleicht erinnern Sie sich, Marcel Duchamp hatte 1917 bei einem Sanitärhändler ein Urinal. Das ist also so ein Toilettenbecken, in das man stehen pinkeln kann, gekauft. Und er ist auf den Namen La Fontaine getauft und mit dem Pseudonym R. Mut signiert. Anschließend stellte er das Urinal als Kunstwerk aus. Noch während die Besucher des Centre Pompidou sich um die Ausstellungsstücke scharen, betritt ein 78-jähriger, grauhaariger Mann den Raum. Er holt einen Hammer unter seiner Jacke hervor und versucht, das Urinal zu zertrümmern. Sicherheitsleute stürzen sich schreiend auf ihn, entreißen ihm den Hammer und nehmen ihn fest. Der Kunstvandale ist kein Unbekannter. Er heißt Pierre Pinoncelli und ist Aktionskünstler. Ich mache Kunst in Museen gegen Museen, erklärte Pinoncelli seine Tat. Der Museumsbetrieb hat aus Duchamps Urinal das goldene Kalb der zeitgenössischen Kunst gemacht. Das ist das komplette Gegenteil des einstigen dadaistischen Geistes. Pinoncelli hatte bereits 1993 bei einer Ausstellung in Nîmes ein Pissoir von Duchamp seinem ursprünglichen Verwendungszweck zugeführt und in das Becken uriniert. Er wurde damals zu einer Geldstrafe verurteilt. Pinoncelli erklärte seinen erneuten Anschlag auf das Werk als, Zitat, wortwörtliche Antwort auf Duchamps Absicht, das Kunstverständnis zu zerstören. Der Anarcho-Rentner lebte in Dada-Esprit seit über 40 Jahren. In seinen Aktionen wanderte er schon im Diogenes-Look, das heißt also nackt, nur mit einer Tonne bedeckt, durch die Straßen. Oder er verkleidete sich als Weihnachtsmann und zerstörte vor weinenden Kindern Spielzeug. Er schnitt sich ein Fingerglied ab und er stürmte mit einem Gewehr in eine Bank, um letztlich nur einen Euro zu rauben. Ist das Dada? Duchamp hat einmal gesagt, Zitat, die Kritik an der modernen Kunst ist die natürliche Folge der Freiheit, die dem Künstler gegeben ist, um seine individuelle Sicht darzustellen. Ich betrachte das Barometer der Opposition als gesunde Anzeige der Tiefe des individuellen Ausdrucks. Je feindseliger die Kritik, desto mehr sollte der Künstler ermutigt sein. Zitat Ende. Pinoncelli ist sich sicher, Duchamp hätte ihn verstanden. Der Dadaist attackierte den herrschenden Kunstkonsens und macht Pinoncelli heute nicht dasselbe? Die Protestwerke der Dadaisten gegen die Museumskunst sind mittlerweile selbst zu begehrten Museumsstücken geworden und zu einer Wertanlage der bürgerlichen Kultur. Der Schätzwert des Urinals von Duchamp liegt bei knapp 3 Millionen Euro. Das Werk anzugreifen, so die Logik Pinoncellis, setzt also die Chanceverfahren nur fort. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, die französischen Gerichte hatten wenig Sinn für derartige Spekulationen. Sie verurteilten Pinoncelli zu 3 Monaten Haft auf Bewährung. Zudem musste er 14.352 Euro für die Reparatur des Kunstwerks zahlen. Dieses Urinal war übrigens nur eine Replik. Trotzdem ein kleiner Sieg für den Altdadaisten, denn eine vom Centre Pompidou geforderte Entschädigung von 200.000 Euro erließ ihm das Gericht. Der Hamburger Medienanwalt Brelle meinte zu dem Fall, Zitat, es wäre Kunst, wenn Pinoncelli eigene Kopien hergestellt und diese dann zerstört hätte. Dann könnte man von einer zustimmungsfreien Benutzung sprechen. Bei der reinen Zerstörung der fremden Replik von Duchamp mag ein Kunstkonzept dahinterstehen, rein juristisch ist das jedoch Sachbeschädigung und ein Eingriff in ein fremdes Eigentums- bzw. Urheberrecht. Tja, liebe Hörer, die Juristen, als Sammler von Kunst sind sie ja ganz tauglich, aber sonst... Pinoncelli ist nicht der erste Vandale mit kreativer Motivation. Die Geschichte der Kunstattentäter ist so alt wie die Kunstgeschichte selbst. Herostratos brannte im Jahr 356 vor Christus den Artemis-Tempel von Ephesus nieder, eines der 7 Weltwunder der Antike. Er gestand, er habe das Verbrechen verübt, um berühmt zu werden, weil er sein unbeachtetes Leben in der Masse satt habe. Das chinesische Künstlerduo Yan Kai, 50 Jahre alt, und Qian Yuxi, 44, urinierte im Jahr 2000 in Duchamps Fontaine. Ein Jahr zuvor sorgten sie für einen Skandal, als sie in Tracy Emmons Kunstinstallation My Bed eine wilde Kissenschlacht veranstalteten. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Installation sehen, dann sehen Sie ein Bett, das halt zerwühlt ist und einige Kissen und so weiter liegen dort herum. Also, in dieser Installation sorgten die beiden für eine Kissenschlacht. Und obwohl Emin selbst für ihre provokativen Kunstinszenierungen bekannt ist, reagierte sie ohne Verständnis. Sie sagte, das ist Terrorismus. Als würden erfolglose Künstler damit drohen, die Waterloo-Brücke herunterzuspringen, wenn man sie nicht ausstellt. Zitat Ende. Tja, liebe Tracy, wenn das Terrorismus ist, dann könnten wir, glaube ich, die GSG 9 nur noch mit Kopfkissen ausrüsten. 1997 sprühte der kasachische Künstler Alexander Brehner in Amsterdam auf Kasimir Malevich suprematisches Bild, ein Dollarzeichen, und wurde zu einer 10-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Und im Jahr 1994 schüttete der Engländer Mark Bridger schwarze Tinte in das Damien Hirst-Werk Away from the Flock. Dabei handelt es sich um ein in Formaldehyd eingelegtes Schaf und er nannte seine Schöpfung Schwarzes Schaf. Nun, sind diese Kunstterroristen also die schwarzen Schafe der Kunstwelt oder doch Co-Autorin eines neuen Werkes? Hatte nicht Duchamp der berühmten Mona Lisa einen Schnurrbart verpasst? Hat er, aber auf einer Kopie des Bildes.
Tja, so wirklich ganz erstaunlich, was es in der Kunstwelt so alles gibt. Was mich so ein bisschen verwundert hat, eben, ich habe dir sehr aufmerksam und sehr interessiert zugehört, Bernd, diese Vandalen oder Kunstterroristen oder wie immer wir sie nennen wollen, die machen sich aber anscheinend ja immer nur über die Kunst von anderen Künstlern her. Könnten die nicht mal selbst etwas ausstellen und dann ihre eigenen Werke, so ähnlich wie das auch der Hamburger Anwalt gesagt hat, dann zerstören oder was steckt dahinter?
Ja, dieses sich da drüber heben hermachen, sehen sie als Kunstwerk. Also gerade diesen Akt des Angriffs, diesen Akt der Beschädigung, nicht? Das wird gerade zum Kunstwerk erhoben. Per se ist das ja auch erstmal richtig. Also wir müssen uns daran erinnern, es ging ja auch bei der Schaffung der Ready-Mades, also dass man jetzt ein Urinal zu einem Kunstwerk erhebt, eigentlich um nichts anderes als um die Erweiterung der Frage, was ist Kunst? So, das heißt, man will nur den Kunstbegriff selbst verändern. Das mag natürlich für Außenstehende, für Betrachter, für dich und mich relativ unerheblich sein. Aber es, ich würde mal sagen, es weckt ja doch Zweifel in uns, wenn wir dann plötzlich so ein Urinal sehen und es behauptet wird, das sei Kunst. Also wir kommen zumindest ins Grübeln und das war natürlich genau das, was beabsichtigt war damals. Heute, wenn solche, ich greife den Begriff Kunstvandalen jetzt mal auf, obwohl er mir ja nicht sehr recht ist, aber wenn so etwas zum Beispiel passiert, dann habe ich auch ähnliche Schwierigkeiten wie du. Also für mich ist das Ganze doch eine etwas sehr narzisstische Sache und es fällt ja sowieso schwer heutzutage zu provozieren und das steckt dahinter, man will provozieren. Obwohl die Provokation, denke ich mal, heute gar nicht mehr so ein Thema ist, weil eigentlich alles akzeptiert wird. Es sei denn, Jonathan Mese läuft mit Hitlergruß über die Bühne, nicht? Dann gibt's auch noch einen schönen Spiegelartikel dazu. Aber ansonsten, denke ich mal, ist es heutzutage nicht mehr das Thema.
Ich hatte eben auch im Hinterkopf, als ich das gehört habe, ob das so zwischen zwei Künstlern auch mal so ein Marketing-Gag sein kann. Also immer vorausgesetzt natürlich, dass die beiden Künstler dann auch wirklich noch am Leben sind. Also auch der, dessen Kunst ausgestellt wird, so nach dem Motto, du, ich stell was aus, geh du doch mal hin und zerstöre das und dann kommen wir beide schön in die Presse. Kann man sich so etwas vorstellen?
Vorstellen ja, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Dazu hängt auch jeder Künstler, glaube ich, zu sehr an seinen Bild. Also natürlich suchen Künstler Skandale, nicht? um ihren Marktwert zu steigern. Das ist ganz sicherlich so. Und aber Absprachen, glaube ich, gibt es da nicht. Oft ist es einfach auch eine Kritik von Künstlern an dem ganzen Kunstmarkt. Das heißt also, dass der Kunstmarkt sich von Kunst und was Kunst will, eigentlich immer weiter abgekoppelt hat. Also wenn dieser Alexander Brehner auf ein Malevich-Bild, ne, ich weiß nicht, ob du Malevich-Bilder kennst, da ist ja nicht viel drauf, so Farben und so ein paar Striche, Formen, also darauf ein Dollarzeichen malt, dann will er damit natürlich aussagen, was für ein Wahnsinn es ist, für so ein Bild Millionen Preise zu verlangen. Ne, das hat also mit dem Werk eigentlich gar nichts mehr zu tun. So, deswegen malt er ein Dollarbild da drauf. Eigene Werke lassen sich damit mit Sicherheit nicht besser verkaufen. Aber das wollen die auch gar nicht. Ich wüsste nicht, dass Alexander Brehner jetzt eigene große Sachen hergestellt hat. Mir jedenfalls ist er nicht bekannt.
Wir haben 15 und eine Minute. Radio Das Soll auf der 107.9. Wir gehen ein bisschen in die Musik, danach kurz in die Werbung und sind dann gleich zurück. Radio Das Soll mit der Kunststunde, so wie immer am letzten Donnerstag im Monat mit Bernd. Und Bernd, weiter geht's mit dir, mit dem Dadaismus und mit Monsieur Marcel Duchamp.
Ja, Marcel Duchamp wird am 28. Juli 1887 in Blainville-Crevant im Nordwesten Frankreichs geboren. Er kommt aus einer wohlhabenden Familie. Sein Vater arbeitet als erfolgreicher Notar in der Stadt. Die Familie pflegt ein ausgeprägtes Interesse für Kunst, Musik, Literatur und Schach. Marcel Duchamp beginnt im Alter von 15 Jahren mit dem Malen. Zwei Jahre später entschließt er sich, Maler zu werden. Duchamp hat 5 Geschwister. 3 von ihnen wählen wie er einen künstlerischen Lebensweg. Sein älterer Bruder Gaston wird Maler und bekannt unter dem Namen Jacques Villon. Raymond Duchamp-Villon wird Bildhauer und seine Schwester Malerin, bekannt unter dem Namen Suzanne Grotti. 1904 studiert Marcel Duchamp an der privaten Kunstakademie Julien in Paris. Zusammen mit seinem Bruder Jacques wohnt er in der Rue Coulancourt. Während seines Studiums setzt er sich mit dem Stil des Impressionismus auseinander. Er kann 1909 einige seiner Bilder im Salon der Unabhängigen ausstellen. Sein Studium finanziert er, indem er Karikaturen für verschiedene Zeitschriften anfertigt. Ab 1911 wendet er sich wie sein Bruder Jacques Villon dem Kubismus zu und er freundet sich mit Guillaume Apollinaire und Francis Picabia an. Auch Juan Gris gehört zum Kreis. Er lernt einige deutsche Maler kennen und fährt im Juni 1912 auf Vorschlag seines Freundes Max Bergmann nach München, wo er 2 Monate bleibt und sich die Gemälde von Lukas Cranach in der alten Pinakothek ansieht. Er schätzt dessen Gemälde und sie haben Einfluss auf seine letzten kubistischen Bilder. Im Herbst desselben Jahres besucht Duchamp zusammen mit seinen Freunden, dem Bildhauer Constantin Brancusi und dem Maler Fernand Léger, die Luftfahrtschau in Paris. Was sie dort zu sehen bekommen, beeindruckt sie sehr. Und Duchamp bemerkt zu Brancusi: Die Malerei ist am Ende. Wer kann etwas Besseres machen als diese Propeller? Du etwa? Der Anblick der technischen Neuerungen hatte auf die Gruppe eine ähnliche Wirkung wie früher das Staunen der Künstler über die afrikanischen Masken und Skulpturen, die man plötzlich in den neuen Volkskundemuseen zu sehen bekam. Wir sprachen in vorherigen Sendungen schon darüber, welchen Einfluss diese Entdeckungen für die Entstehung des Expressionismus und Kubismus hatten. Duchamp war schon länger unzufrieden mit seiner Kunst und ihrer Rolle. Mich interessieren Ideen, nicht bloß visuelle Ergebnisse, sagte er. Und schon früher hatte er mit seinen Brüdern verabredet, Zitat, etwas mehr Intelligenz in die Malerei zu bringen. Die Malerei an sich war für ihn fragwürdig geworden. Führte sie nicht zur Wiederholung? Zitat, Renoir hat eine Reihe nackter Frauen gemalt, die sich alle gleichen. Warum? Um die 2000 Museen, die es gibt, damit zu versorgen? Und er kam zu der Ansicht, Zitat, für mich ist die Malerei veraltet. Sie ist Energieverschwendung, keine gute Masche, nicht praktisch. Wir haben jetzt die Fotografie, das Kino, so viel andere Wege, um das Leben auszudrücken. Und im hohen Alter äußerte Duchamp einmal, Sie kennen genau meine Meinung hinsichtlich der Fotografie. Ich würde es gerne sehen, wenn sie die Leute zur Verachtung der Malerei bringt, bis dann etwas anderes die Fotografie unerträglich macht. Zitat Ende. Die Kunst sollte also weg vom Visuellen, sollte Antikunst werden. Kunst ist eine Täuschung. Nun, die drei Freunde zogen Konsequenzen. Brancusi polierte seine Skulptur immer weiter und näherte sich so Industrieformen. Léger formulierte eine Theorie, wie die Kunst die Schönheit von Maschinen erreichen könne und ermalte entsprechende Bilder. Duchamp gab die Malerei auf und schuf sein letztes Ready-Made. Sein erstes Ready-Made. Es bestand aus einem hölzernen, weiß lackierten Küchenhocker, auf dessen Sitzfläche eine umgedrehte, schwarz lackierte vordere Fahrradgabel montiert war. Das Fahrradrad war mein erstes Ready-Made. Es hatte wenig mit der Idee des Ready-Made zu tun. Mir gefiel nur die Idee, ein Fahrradrad in meinem Atelier zu haben. Ich schaute gerne darauf, genauso wie ich es mag, die tanzenden Flammen in einem Kamin zu betrachten. Es war, als hätte ich einen Kamin in meinem Atelier. Die Bewegungen des Rades erinnerten mich an die Bewegungen von Flammen. Zitat Ende. Anfang November 1912 besuchten die amerikanischen Künstler Arthur Davis und Walter Kuhn Pariser Ateliers, Galerien und Privatsammlungen. Sie waren auf der Suche nach Werken moderner Kunst für ihre geplante große Ausstellung in New York, der Emery Show. Dort sollten die avantgardistischen Stilströmungen Europas vom Impressionismus bis zur abstrakten Malerei erstmals in einer großen Ausstellung in den Vereinigten Staaten vertreten sein. Der amerikanische Maler Walter Pach, der seit 1907 in Paris lebte und fließend Französisch und Deutsch sprach, verschaffte den Amerikanern Zugang zu den Ateliers der Maler, führte sie in den Kunstsalon von Gertrude Stein ein und machte sie mit den Duchamp-Brüdern bekannt. Sie wählten mehrere Werke der Brüder für die Ausstellung aus, darunter 4 von Marcel Duchamp. ein Bild mit dem Titel Akt eine Treppe herabsteigend Nummer 2 aus dem Jahr 1912 war vom Salon der Unabhängigen in Paris abgelehnt worden. In New York hingegen löste das Bild heftige Diskussionen aus und machte Duchamp auf einen Schlag berühmt. Er hatte auf diesem Bild Akt eine Treppe herabsteigend eine unbewegliche Figur zum Laufen gebracht, indem er die einzelnen Schritte die Treppe hinab wie bei einem Film, der aus Einzelbildern besteht, gemalt hatte. Ein unbewegtes Bild war somit in ein scheinbar bewegtes Bild verwandelt worden. Das war einmalig. Duchamp selbst war auf der Messe nicht anwesend. Als einziger Künstler der europäischen Avantgarde war Francis Picabia mit seiner Frau Gabrielle vor Ort, der seinen Freunden von dem großen Ereignis berichtete. Die 4 ausgestellten Werke von Duchamp wurden verkauft. Als letztes fand der Akt eine Treppe herabsteigend für $342 einen Liebhaber. Gegenwärtig ist das Werk im Philadelphia Museum of Art ausgestellt.
Marcel Duchamp und der Dadaismus, unser heutiges Thema in der Kunststunde. Bernd, weiter geht's mit dir bitte.
Ja, Duchamp wurde durch seine Malerei, vor allen Dingen durch dieses Werk Akt eine Treppe herabsteigend, sehr berühmt. Aber er entwickelte vor allem seine Ready-Mades weiter. Ready-Made heißt ja schon fertiggestellt. Also als Ready-Mades kamen schlichte Alltagsgegenstände in die moderne Kunst. Dadurch, dass der Gegenstand gewählt und anschließend signiert wird, wird er zur Kunst erhoben. Das konnte ein Flaschentrockner sein, ein genau datierter Kamm, eine Reproduktion der Mona Lisa, deren Lächeln mit einem Schnurrbart übermalt wird. Wichtig ist nur, den Gegenstand zu wählen und ihn aus seinem ursprünglichen Zusammenhang zu reißen und diesen Vorgang durch eine Signatur zu vollziehen. Das bisherige Verständnis von Kunst, nämlich ein Werk muss geschaffen werden, sollte damit in Frage gestellt werden. Der Begriff Kunst sollte erweitert oder ganz abgeschafft werden. Worauf die Künstler des Ready-Made im Speziellen verweisen wollten, war ihr Standpunkt, dass Kunst nicht der eigentliche Gegenstand ist, sondern die Wahl. Die Wahl, die jeder Betrachter hat, wenn er entscheidet, was für ihn konkret ein Kunstgegenstand ist und was nicht. So kaufte ja Duchamp in einem Sanitärgeschäft ein Urinal, ein Pinkelbecken, signierte es mit R. Mutt und gab ihm den Titel Fontaine. Duchamp wählte das englische Wort für Fontaine anstelle von Urinal oder Urinoir, um das Pissoir durch Umbenennung und Verfremdung zum Kunstgegenstand zu erheben. Das R der Signatur wurde in der zweiten Ausgabe der Dada-Zeitschrift The Blind Man später als Richard Mutt identifiziert, wobei im Französischen Richard einen stinkreichen Menschen bezeichnet und in Silben zerteilt als Rich und Art gelesen werden kann, also reiche Kunst. Die rätselhafte Wortspielerei und die Mehrdeutigkeit der Signatur hatte jedenfalls für den zweisprachigen Duchamp eine sicherlich nicht zufällige Bedeutung. Duchamp verließ Paris im Jahre 1915 und zog nach New York. Er traf am 15. Juni des Jahres mit dem Schiff dort ein und wohnte in den ersten Tagen bei Walter Pach. In New York traf Duchamp seinen Freund Francis Picabia wieder, der wie er und weitere Künstler aufgrund des Ersten Weltkrieges nach Amerika ausgewandert waren. 1916 gründete sich die Society of Independent Artists, also die Vereinigung der unabhängigen Künstler. Sie gab unter anderem 1917 eine dadaistische Publikation heraus, The Blind Man. Die Société sollte eine amerikanische Entsprechung zur französischen Société des Artistes Indépendants sein. Geplante Ausstellungen sollten weder einer Zensur noch einer Vorauswahl durch eine Jury oder der Prämierung durch eine solche unterliegen. Für die symbolische Aufnahmegebühr von nur einem Dollar wurde Marcel Duchamp im September 1916 zum einzigen europäischen Gründungsmitglied der neuen New Yorker Künstlervereinigung. Ein Mitglied des Direktoriums war der mit Duchamp befreundete Kunstsammler Walter Conrad Arensberg, der zugleich als Geschäftsführer fungierte. Arensberg und Duchamp kannten sich bereits seit der Emery Show von 1913, bei der Duchamp mit der Ausstellung seines als skandalös empfundenen Gemäldes Akt einer Treppe herabsteigend, Nummer 2, schlagartig in den Vereinigten Staaten bekannt geworden war. Für den Betrag von 6 Dollar durften maximal 2 Werke in der Jahresausstellung der Société gezeigt werden. Zur ersten und größten Ausstellung der Vereinigung, der Big Show im New Yorker Grand Central Palace im April 1917, reichte Duchamp das Urinal unter dem Pseudonym R. Mutt ein, um seine Urheberschaft an dem Werk zu verschleiern. Mit dem provokanten Akt widerlegte der Künstler die im Vorfeld proklamierte freie, unzensierte Teilnahme. Das Urinal löste eine hitzige Diskussion bei den Society-Mitgliedern aus, von denen mit Ausnahme des in den Plan eingeweihten Walter Arensberg niemand etwas über diesen obskuren Mr. Mutt wusste. Nachdem sich die Society darauf geeinigt hatte, dass dieser maschinengefertigte Alltagsgegenstand keinesfalls Kunst sei, wurde die Fontaine von der Ausstellung ausgeschlossen. Duchamp und Arensberg zogen ihre Konsequenz und traten unter Protest aus der Society aus, ohne jedoch ihre Täterschaft zu offenbaren. Trotz der beachtlichen Teilnehmerzahl der Big Show, man muss sich vor Augen halten, es wurden rund 2500 Werke von 1200 Künstlern gezeigt, darunter auch Constantin Brancusi oder Pablo Picasso. Trotz allem blieb die Ausstellung nun vor allem wegen des einzigen nicht gezeigten Kunstwerks im Gespräch, nämlich Marcel Duchamps Fontaine. Nur eine Woche später stellte Alfred Stieglitz, der den Eklat interessiert verfolgt hatte, Fontaine in seiner Galerie aus, wo er das Objekt als Ausstellungsstück fotografierte. Die New Yorker Dadaisten begannen bald darauf, eine Kontroverse über den Fall Richard Mutt und sein vermeintliches Kunstobjekt zu führen. Zumal Fontaine in der zweiten und letzten Ausgabe der Dada-Zeitschrift The Blind Man mit der Fotografie von Stieglitz in dessen Galerie als Kunstobjekt präsentiert worden war. Zusammen mit einem begleitenden Text von Arensberg und der Mitherausgeberin Beatrice Wood. Alle beide konstatierten, dass der Künstler einzig und allein durch seine Auswahl einen beliebigen Gegenstand in den Status eines Kunstwerkes erheben kann, wenn der gefundene Gegenstand, das sogenannte Objet trouvé, einem Konzept folgt. Nun, der Streit, der auch durch Duchamps Freundeskreis als Skandal hochstilisiert wurde, ging als Richard Mutt Case in die Kunstgeschichte ein.
Ja, was für eine Geschichte. Was mich so interessieren würde, dieser Begriff der Ready-Made-Kunst, diese Art der Kunst, wie weit ist die denn in der heutigen Zeit noch verbreitet, Bernd?
Als Teilaspekt von Collagen zum Beispiel taucht es immer wieder auf, nicht? Also es gibt Installationen, Collagen und da werden natürlich Alltagsgegenstände nach wie vor eingebaut. Ja, man kann sagen verarbeitet, nicht? In ein Konzept mit eingebunden. Nur ein Gegenstand zu einem Kunstwerk zu erheben, das denke ich mal ist passé. Das gibt es kaum noch, also meines Wissens nicht. Wäre auch ein bisschen albern, nicht? Es ging ja letztendlich darum, diesen Kunstbegriff zu erweitern. Das ist passiert, das weiß jeder heute, glaubt auch heute jeder, also zumindest der sich mal ein bisschen mit Kunst befasst. Und von daher ist es auch nicht mehr nötig. Aber wie gesagt, als Detail für eine Installation oder so tauchen Readymades immer wieder auf.
Wir Und ein paar Takte Musik sind dann nochmal kurz bei einigen, wie immer, sehr brauchbaren Verbrauchertipps. Und danach geht's weiter mit Marcel Duchamp. Kunststundenzeit bei Radio Das Soll. Bernd, wie ging's denn dann weiter mit unserem Marcel Duchamp?
Ja, ins Jahr 1919. Da kehrte Duchamp wieder nach Paris zurück und lernte dort André Breton, Louis Aragon und andere Dichter aus dem Kreis der Dadaisten und vor allen Dingen der späteren Surrealisten kennen. Er schuf damals weitere Readymades und entwickelte zum Beispiel so Rotorreliefs. Das sind also optische Scheiben, auf denen Spiralen sind und die durch Motoren angetrieben werden. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie einige Installationen von Tinguely, diesem Schweizer, nicht, der so große Maschinen aus bestimmten Teilen gebaut hat. Also ein Vorläufer dessen sind zum Beispiel diese Readymades von Marcel Duchamp. Interessant auch, er nannte sich zeitweise Rose Cellavi. Rose geschrieben vorne mit Doppel-R, ganz merkwürdig. Und c'est la vie, das erinnert ja an diesen französischen Begriff c'est la vie, so ist das Leben. Und zu seinen ausgestellten Stücken gehörte auch eine Rose c'est la vie, das war also eine lebensgroße weibliche Schaufensterpuppe, die Kleider von Duchamp trug. 1921 schuf Duchamp ein Parfümflakon. Es hieß Belle Haleine, Eau de Voilette, übersetzt so schöner Atem, Schleierwasser. Über diesem Schriftzug Belle Haleine klebte er das Medaillon auf dem Flakon oder in das Medaillon auf diesem Flakon die Verkleinerung einer Fotografie von Man Ray, die Rose Cellavi, also quasi seine Puppe, zeigte. Und so signierte der Künstler auch die bauchige Originalverpackung. Dieses Ready-Made galt lange Zeit als verschollen, aber es tauchte 2009 im Nachlass von Yves Saint Laurent wieder auf und wurde dann für 7,9 Millionen Euro bei Christie's versteigert. Also ein kleines Parfümflakon. 7,9 Millionen. Nun, im Jahr 1923 trifft Duchamp die amerikanische Witwe Mary Reynolds in Paris wieder, die er bereits aus New York kannte. Er führte mit ihr eine langjährige Beziehung bis zu ihrem Tod im Jahre 1950. Geheiratet hatte sie nicht, sondern er heiratete 1927 lieber Lydia Sarrazin Lefassor, von der er sich aber nur nach 6 Monaten wieder scheiden ließ. Es wurde kolportiert, dass Duchamp die Ehe nur aus rein finanziellen Gründen geschlossen hätte, da Lydia die Enkelin des reichen Automobilfabrikanten Lefassor war. Wenn das stimmt, sagt das ja einiges über den Menschen Duchamp aus. 1933 entdeckt er zusammen mit Mary Reynolds, also seiner eigentlichen Geliebten, den spanischen Urlaubsort Cadaqués. Dort treffen sie Salvador Dalí und seine Frau Gala sowie Man Ray. Cadaqués gehörte seitdem zu seinen bevorzugten Urlaubsorten. Insgesamt besuchte er den Ort 11 Mal. Nun, liebe Kunstfreunde, ich möchte Sie nicht mit einer Aufzählung der Ausstellungen und der einzelnen Werke langweilen, auch wenn eine Teilnahme im New Yorker Museum of Modern Art oder die Beratung von Peggy Guggenheim und so weiter erwähnenswert sind. Duchamp war Dadaist, ein Gegner des Kunstbetriebs. Meine Hauptbeschäftigung, erklärt er, ist das Atmen. Bevorzugte Nebenbeschäftigung, das Schachspiel. Und das beherrscht er ziemlich gut. Schließlich hat er diese Leidenschaft von Kindheit an gepflegt. Duchamp schreibt wöchentliche Kolumnen über Schach. Er nimmt an Turnieren teil, verfasst ein Buch darüber und entwirft zusätzliche Spielfiguren. 1942 musste Duchamp aufgrund des Zweiten Weltkrieges Frankreich verlassen und emigrierte nach New York. Mary Reynolds hatte es vorgezogen, in Paris zu bleiben, wo sie sich der Résistance anschloss. Was sie dort genau tat und welche Auseinandersetzungen es zwischen ihr und Duchamp gab, weiß ich nicht. Aber die Frage, Flucht oder Widerstand, war sicherlich ein Thema. Immerhin war sie die Amerikanerin und er der Franzose. Bald wurde sie von der Gestapo verfolgt, aber ihr gelang eine abenteuerliche Flucht über die Pyrenäen. Im April 1943 traf sie in New York ein. Kurz vor Kriegsende kehrte sie dann allein nach Paris zurück. Nun, warum allein? Das ist auch so eine Frage. 1942 organisierte Duchamp zusammen mit André Breton und anderen eine Surrealistenausstellung. Er stattete die Ausstellungsräume mit einem riesigen Spinnennetz aus Bindfäden aus, die auch die ausgestellten Werke nicht verschonten, sodass einige von ihnen kaum zu erkennen waren. Am 30. September 1950 verstarb Mary Reynolds, Duchamps langjährige Lebensgefährtin, in Paris. Duchamp war aus New York angereist, um die letzten Lebenstage mit ihr verbringen zu können, und übernahm nach ihrem Tod die Verantwortung für die Haushaltsauflösung. Ihren künstlerischen Nachlass und die Sammlung zahlreicher dadaistischer und surrealistischer Dokumente schickte er an Reynolds Bruder, der es dem Art of Institute of Chicago stiften sollte.
Und wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung, sind dann gleich in wenigen Augenblicken zurück. Ein ganz spannender Künstler, aber auch ein ganz spannender Mensch, dieser Marcel Duchamp. Bernd, was kannst du uns denn noch weiteres von und über ihn berichten?
Ja, zum Beispiel, dass er 1954 wieder heiratete, also ein zweites Mal. Und diese zweite Ehefrau Alexina, genannt Tini, die war vorher mit Pierre Matisse verheiratet gewesen, also dem bekannten Galeristen in New York, der ja Sohn des Malers Henri Matisse war. Wir haben über diesen Pierre Matisse schon gesprochen in unserer Sendung, als wir Matisse und die Fauvisten behandelt haben. Also Pierre Matisse die zweite Ehefrau und Duchamp waren sich bereits früher begegnet und sie kannten sich aber bis dahin eigentlich nur flüchtig. Duchamp hatte sie 1951 auf Einladung von Max Ernst und dessen Frau bei einem Besuch in Alexinas Haus in New Jersey wiedergesehen und sie verliebten sich ineinander. Am 30. Dezember 1955 wurde Duchamp dann US-amerikanischer Staatsbürger. 8 Jahre später gab es eine erste große Duchamp-Retrospektive in Pasadena, zu der auch Andy Warhol anreiste. Er konnte dort unter anderem das große Glas sehen. Das große Glas besteht aus einer bemalten, senkrecht stehenden, zweiteiligen großen Glasplatte. Die horizontale Fuge in der Mitte bildet den Horizont. Die sogenannte Braut im oberen Teil stellt sich als eine Art Maschine dar, die keine menschlichen Züge trägt. Das Ganze ist eine Weiterentwicklung von diesem Bildakt, eine Treppe heruntersteigend. Rechts von ihr befindet sich die Inschrift oder auch genannt Milchstraße. Im unteren Teil des Glases befinden sich links die Junggesellen, im Einzelnen sind dies Priester, Leichenträger, Stationsvorsteher, Schutzmann, Lakai, Kürassier. Sie setzen durch ihr Begehren nach der Braut die Schokoladenreibe rechts daneben in Gang. Ein Motiv, das Duchamp seit jeher fasziniert hatte. Das Werk funktioniert wie eine Versuchsanordnung. Die Junggesellen begehren die Braut, ohne ihrer habhaft zu werden. Dieses Werk, das große Glas, sollte eine Darstellung und Idee zugleich sein. Anlässlich der Retrospektive hatte sich Duchamp vor diesem Werk niedergelassen, um mit einer nackten Frau, der 20-jährigen Studentin Eva Babitz, Schach gespielt. Er ließ die Szene fotografieren, um damit das Ende seiner bildnerischen Tätigkeit zu demonstrieren. Er wollte in Zukunft nur noch Schach spielen und mit Kunst handeln. 1964 nahm Duchamp an der Documenta in Kassel teil. Danach folgte eine Ausstellung in der Kästner-Gesellschaft in Hannover. In der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober 1968 verstarb Duchamp nach einem fröhlichen Abend mit seiner Frau Tini und den Freunden Robert und Nina Lebel sowie Man Ray und Frau Juliette in seiner Wohnung in Neuilly, im Apartment, das er von seiner Schwester Suzanne geerbt hatte. Tini fand ihren Mann kurz vor 1 Uhr morgens tot im Badezimmer liegend. Duchamp hatte in seinem Testament verfügt, es solle keine Trauerfeier geben. Seine Asche wurde auf dem Cimetière Monumental de Rouen neben den Familiengräbern beigesetzt. Den Text für seinen Grabstein hatte er selbst entworfen. D'ailleurs, c'est toujours les autres qui mourront. Im Übrigen sind es immer die anderen, die sterben. Liebe Hörerinnen und Hörer, niemand hat mehr Kunst in die Welt gesetzt als Duchamp. Alles, was es heute in der modernen Kunst gibt, hat er angestoßen. Seine Protestwerke gegen die Museumskunst sind mittlerweile zu begehrten Museumsstücken geworden. Das hat er sicher so nicht gewollt. Meine Ready-Mades, konstatierte er einmal missbilligend, waren als Herausforderung gedacht. Jetzt findet man sie schön. Aber so ist die Kunstgeschichte nun mal. Die Revolution frisst ihre Kinder.
Tja, und Kunstgeschichte hat er ganz sicher mitgeschrieben, der Marcel Duchamp. Sehr interessant, was wir da gehört haben, was du zusammengetragen hast, Bernd. Damit kommen wir so ganz allmählich zum Ende unserer heutigen Sendung. Aber wie immer zum Abschluss gibt's gleich noch ein paar Tipps, noch ein paar Hinweise. Wer sich das eine oder andere notieren möchte, hat noch ein paar Augenblicke Zeit, um sich Papier und Bleistift zurechtzulegen, um sich dann gleich alle wichtigen Notizen machen zu können. Wir hören noch mal ein paar Takte Musik und melden uns dann gleich noch einmal zurück. 15.52 Minuten, wir kommen tatsächlich zum Abschluss unserer heutigen Sendung, aber Bernd, das kennen wir so von dir und wissen wir ja auch sehr zu schätzen, du hast ja meistens zum Ende unserer gemeinsamen Sendung noch den einen oder anderen Tipp oder auch Ausstellungshinweis. Wie sieht's denn heute damit aus?
Ja, eine ganze Reihe, aber ich werde mich ein bisschen beschränken hier auf die Provinz. Und lass Malaga selbst jetzt mal raus. Also eine Sache, die möchte ich Ihnen ans Herz legen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar gibt es eine Ausstellung im Sala Cipriano Maldonado in Torre del Mar. Das ist praktisch das Rathaus in Torre del Mar. Man nennt das auch Casa Larios. Also wer hier in der Gegend wohnt, wird das kennen. Diese Tenencia de Alcaldía, nicht? Also diese Rathausabteilung dort. Worum geht es? Es geht darum, dass ja es viele ausländische Künstlerinnen und Künstler ganz verstreut in der Azaquia leben und arbeiten. Und einige von ihnen haben sich auch in der Gruppe Azaquia Art zusammengeschlossen. Und 13 von dieser Gruppe zeigen dort also eine Auswahl ihrer Bilder mit verschiedenen Themen und vor allen Dingen auch verschiedenen Stilen. Also man wird in dieser Ausstellung Aquarelle finden, gegenständliche Öl oder auch abstrakte Acrylarbeiten und das gibt so einen ganz interessanten Kontrast. Diese Ausstellung wird eröffnet am 1. August um 21 Uhr. Der Bürgermeister von Vélez Málaga wird dort auch eine Rede halten und lädt also alle kunstinteressierten Spanier und Ausländer zu diesem Event herzlich ein. Die Ausstellung ist noch den ganzen August über bis zum 31. zu sehen und die Öffnungszeiten sind jeweils Dienstag bis Samstag von 11 bis 13 und von 18 bis 21 Uhr. Also geschlossen am Montag und Sonntag und sonst immer mittags oder abends. Also nochmal, das findet statt im Casa Larios in Torre del Mar. In Vélez Málaga Stadt, da gibt es einen Malwettbewerb, Arte de Campo Abierto heißt der. Und der findet jetzt zum 10. Mal statt und die Bewerber oder Teilnehmer sind zu sehen, oder ihre Werke sind zu sehen, vom 1. bis 9. August im Palacio Beniel. Das ist ein sehr schönes Gebäude, überhaupt die Altstadt von Veles ist sehr schön und das kann man vielleicht dort verbinden. Die Öffnungszeiten im Palacio Beniel sind Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 15 Uhr. Die Ausstellung, wie gesagt, ist nur sehr kurz, 1. bis 9. August. Ja, dann möchte ich Ihnen noch etwas empfehlen, und zwar den kleinen, hübschen, niedlichen Ort Moclinejo. In Moclinejo gibt es eine neue Kunstsammlung, also ein neues Gebäude, einen neuen, großen, schönen Raum. Ich habe ihn mir selbst angesehen. Und in diesem Raum werden Werke der Kunstsammlung von Antonio Segovia Lobbio ausgestellt. Das ist also ein 2003 verstorbener Schriftsteller und Kunstkritiker aus Veles, Malaga. Ich war jetzt vor kurzem erst da und habe mir die Ausstellung angesehen und war doch sehr erstaunt über das hohe Niveau der Arbeiten, die dort zu sehen sind. Außerdem traf ich dann noch einen alten Bekannten von mir wieder. Das ist der Direktor auch des Kunstmuseums der Asakia Art in Valdez. Das ist ja auch ein kleines Dorf bei Moclinejo. Und Antonio war dabei, mit ungefähr 10 Leuten die ganze Straße umzugestalten und vor allen Dingen den Eingang und die Empore zu diesem Raum neu zu gestalten. Wunderschön, mit Mosaiken gemacht, aus Scherben, aus alten Materialien. Das Ganze erinnert ein bisschen an Nikis Handfall, aber nicht nur, selbst die Handläufe und die Lampen sind also aus Scherben gebaut. Das Ganze ist so ein ja, man kann sagen, ein Kunstwerk, wie es anderswo so in der Art nicht gibt. Also ich kann sehr empfehlen, nach Moclinejo mal zu fahren und sich dort diesen Ausstellungsraum anzugucken. Nun, wenn Sie hinkommen, werden Sie feststellen, es kann sein, dass er geschlossen ist. Das ist kein Problem. Gehen Sie in die Bar dort auf dem Plaza und fragen Sie nach dem Schlüssel. Und ein junger Mann wird Sie begleiten, ihn aufmachen und Ihnen dort alles zeigen. Und er wird Sie vor allen Dingen auch nochmal zu einer Bodega mitnehmen. Auch das ist eine sehenswerte Geschichte bei Moclinejo. Das ist nämlich nicht nur ein Museum, sondern auch eine produzierende Bodega. Sehr groß und dort werden Weine der Asakia in die ganze Welt exportiert. Es war ausgesprochen interessant, diese beiden Sachen gemeinsam zu machen. Diese Kunstausstellung in Moclinejo inklusive Besuch einer Bodega. Wie gesagt, wenden Sie sich einfach dort an den Wirt der Bar. Eine dritte Sache ist auch in einem kleinen Ort, das habe ich schon mal erwähnt, in Guttar gibt es eine kleine Produzentengalerie, Guttate genannt, und dort hat erstmalig Rafael Heredia ausgestellt. Das ist ein Künstler aus Veles, Malaga, und der hat Werke geschaffen, Traste Picasso heißt das, Skulpturen und Gemälde nach dem Bild von Guernica, von Picasso. Er hat also einzelne Details aus diesem Gemälde neu interpretiert und versucht, gestalterisch umzusetzen. Das ist insofern interessant, weil dieser Rafael Heredia ein ausgesprochen sympathischer Mensch ist. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten. Es ist ein sehr gebildeter Mensch. Er hat ein großes Atelier und baut dort seine Skulpturen, zum Teil sehr groß, weit über einen Meter, und er stellt nie aus. Und er verkauft auch nicht. Das ist ganz ungewöhnlich. Ich habe ihn gefragt, was möchtest du denn für so eine Skulptur haben? Sagt er, jo, weiß ich nicht, mache ich nicht. Das heißt, es ist jemand, der wirklich nur für die Kunst lebt und wahrscheinlich auch noch einen Galeristen sucht, der ihm diese ganze Mühsal des Vermarktens von Kunstwerken vielleicht abnehmen kann.